2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor geht.
Moin, es ist Montagabend und 19.10 Uhr ist knapp eine halbe Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Das Spiel des 8. Spieltags der 2. Liga fand am Sonntagmittag am 11.09. um 13.30 Uhr am Millantor statt. Das Spiel gegen den SVS endete 1:1. Die Torschützen waren 1-0 Erwein, in der 38. Minute Vorlage durch Palcarada, das 1:1 in der 71. Minute von Kinzombi nach Vorlage von Sirov. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Gottes Willen. Oh, das fängt ja schon gut an. Mit mir dabei wie im VDS ist wieder Stefan von Carpe Diem Sandhausen. Moin Stefan, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Carsten, danke nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Kurz Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton-Team auch in dieser Saison. Dieses Mal möchte ich allerdings kein Bier empfehlen, sondern euch mal auf den Online-Shop von Kervida aufmerksam machen. Dort findet ihr neben den verschiedenen Bieren und auch Probierpakete oder aber auch Merch zur Brauerei. Viel Spaß beim Stöbern. Mehr zur Kehrwieder Brauerei und auch dem Shop findet ihr unter kehrwieder.bier. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Mensch, Stefan, lass uns mal über das Spiel reden.
Willst du wirklich?
Ach, weiß ich nicht. Weißt du, das ist ja immer so, oh, so ist es so ein Spiel, wo wieder so. Man tut sich schwer, das zu beschreiben. Aber bevor wir ins Spiel eintauchen, das Spiel war ja ausverkauft, 29.546 Zuschauer im Stadion. Stimmung sollte eigentlich den Umständen entsprechend gut sein. Und dann hat mir Luca im Nachgang erzählt, so das war irgendwie komisch. Er fand das komisch. Ich hörte und las überall von vereinzelten Pfiffen. Und er sagte auch so irgendwie so, es war so eine Stimmung, so, ach, Sandhausen, die nimmt man jetzt einfach so mit, die haben ja eh keinen Support. Du warst ja im Gegensatz zu mir im Stadion. Wie hast du die Stimmung so wahrgenommen?
Ja, also ich kenne ja St. Pauli auch schon lange und auch noch das alte Stadion. Und ich fand im Großen und Ganzen eigentlich die Stimmung erstmal okay. Ich mag es auch immer, dass er 10 Minuten vor Spielbeginn die Musik ausmacht, so zum Einsingen, wobei das hat ein paar Minuten meiner Meinung nach gedauert, bis dann da auch das Einsingen so der Fans kam. Ich fand jetzt am Anfang war die Stimmung eigentlich gar nicht so verkehrt und natürlich, weil du es angesprochen hast, wir waren halt im Gästeblock auch ein überschaubarer kleiner Haufen. Ich weiß nicht, ob man uns überhaupt gehört hat im Stadion. Wir hatten aber gerade von unserer jüngeren Szene 1916 waren so knapp 20, 25 Leute auch dabei. Die haben eigentlich schon 90 Minuten durchgesungen und der Rest hat dann auch oft mal mitgemacht. Also für unsere Verhältnisse war das okay, aber natürlich gegen 29.500 hast du keine Chance.
Sag mal, wie viele Leute waren denn bei euch im Block?
Schwierig zu sagen. Wir hatten ja nur das ganz äußere linke Eck von der Nordtribüne. Ich würde mal sagen, das waren so 200, 250 Leute, wobei da natürlich jetzt nicht alle aus Sandhausen waren. Also Leute aus Sandhausen schätze ich mal so vielleicht so zwischen 100 und 120. Und dann ganz viele Versprengte. Ich hatte selbst zwei Freunde aus Hamburg oder einen Arbeitskollegen aus Hamburg, der mit seiner Frau bei uns mit dem Blog dabei war. Also auch kein Sandhäuser in dem Sinne. Das Herz schlägt auch sogar eher ein bisschen mehr für St. Pauli in dem Falle, aber das war auch okay. Ja, und ansonsten waren natürlich auch, wenn wir in Hamburg spielen, das ist wahrscheinlich öfters der Fall, aber bei uns natürlich durch Diekmeyer und Kinzombi waren auch einige HSVer, die am Anfang auch etwas blöd waren, manchmal zwischendurch mit Scheiß St. Pauli oder die einen haben eine HSV-Fahne auch rausgeholt. Allerdings haben die von uns dann eine Ansage bekommen, Fahne weg und wenn, dann supporten sie Sandhausen, aber nicht gegen den Gegner. Und muss man sagen, haben sie sich dann auch weitgehend eigentlich dran gehalten.
Okay. Was ich jetzt so von vielen Fans während des Spiels hörte oder auch in der Halbzeit hörte und auch überall und auch sehr viele Bilder gesehen habe, war die Getränkesituation bei uns in den Kurven eher semi-optimal. Man musste Ewigkeiten lang warten, die Schlangen wurden immer länger. Auch Luca hatte mir das nochmal erzählt. Er meinte so, ja, du stehst halt Ewigkeiten an, kriegst ja kaum was mit. Das Spiel beginnt schon wieder, alle werden nervös. Jetzt wart ihr jetzt nicht so viele Menschen in der Kurve, aber war das bei euch auch so semi-gut?
Also ich hatte mir nur in der Halbzeitpause was zu trinken geholt und auch was Alkoholfreies, weil ich ja noch fahren musste. Beziehungsweise mein Sohn, den ich als der 17 ist und begleitendes Fahren macht, da muss ich nebendran auch nüchtern sein. Deswegen hatte ich mir da nur eine Cola geholt. Was mich gewundert hat, ist, dass die Cola-Flaschen direkt, oder die hatten Flaschen, Fritz-Cola-Flaschen, die haben sie dann direkt aufgemacht und dann erst eingeschenkt, was natürlich einfach ein bisschen dauert. Und gerade in der Halbzeit hat sich dann doch schon auch eine Schlange gebildet. Die war jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit euch im Bereich, bei euch im Heimbereich. Aber ich glaube, wenn da ein paar tausend Rostocker HSV oder andere Fangruppen, die ein bisschen mehr sind, da sind, dann sind da wahrscheinlich im Auswärtsbereich genauso lange Schlangen. Aber ich beschwere mich nicht, weil ich weiß, wie das Catering bei uns zu Hause in Sandhausen ist und da schimpfen auch alle drüber. Ich glaube, das ist ein generelles Problem bei sehr vielen Fußballvereinen.
Okay. Ja, ich hatte mit Christina von beim FCK da auch drüber gesprochen, die hatte mir das auch erzählt. Sie nannte das so schön, das Stadion hat infrastrukturelle Probleme, die man mal irgendwann lösen sollte.
Ja.
Fand ich eine sehr schöne Formulierung.
Aber auf jeden Fall haben sich einige von uns aber gefreut, weil es Fischbrötchen im Gästeblock gab. Also und die waren wohl auch ganz lecker. Ich hatte selbst auch keins gegessen, aber die Leute, die da gegessen haben, Fischbrötchen für, ich glaube sogar 3,50 war sogar vom Preis her okay. Da waren die ganz zufrieden.
Ja, ich muss ja auch sagen, dass ich beispielsweise, es gibt ja eine ganz große Diskussion, oder es gab eine ganz große Diskussion bei unserem Catering, warum es denn bei uns keine Pommes gäbe.
Ja, habe ich gelesen.
Tim hatte auch schon mal einen Artikel darüber. Aber ich muss ja leider sagen, dass der Auswärtsblock in Darmstadt, die machen ja echt eine mega gute Pommes. Und die Schlangen gehen eigentlich auch. Also da kommt man eigentlich auch noch ganz gut hinterher. Also falls ihr das nächste, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das nächste Mal plant, nach Darmstadt zu fahren, auswärts, dann nehmt euch gerne ein bisschen Zeit und holt euch da eine Pommes, weil die sind wirklich lecker. Aber jetzt kommen wir mal von den kulinarischen Aspekten des Stadionbesuchs hin zum Spiel. Auch wenn man da gar nicht drüber sprechen will. Lieber über Pommes, aber
kein kulinarisches Leckerbissen.
Boah, nee, das war's wirklich nicht. Obwohl wir, lass mal, na, du hast so recht, du hast so recht. genau. Wir hatten einen neuen Spieler in der Startaufstellung, Amenido, das erste Mal in der Saison von Anfang an, sind im flachen 4-4-2 gestartet. Das war dann wie im letzten Spiel so ein bisschen, ging das mal fluide in das Drachenviereck über. Ihr hattet zum Spiel gegenüber Kaiserslautern nur einen Wechsel, das Tim Tribol, da hattest du dich ja schon, Tom Tribol, Entschuldigung.
Ja, Tom.
Genau, da hattest du dich ja schon ein bisschen drauf gefreut, dass er wieder fit ist, kam für Pulkrab und die startete ebenfalls im 4-4-2. So, das war ja auch fast so schon so, wie du das erwartet hattest, ne?
Genau, also ich hatte gesagt, wenn Tribol fit ist, dann wird er spielen, hat er auch, also er hat jetzt dann nicht ganz durchgespielt, vielleicht fehlt hinten raus dann doch noch ein bisschen die Kraft. Mhm. Aber ich glaube, er ist einfach so ein wichtiger Spieler, der ist dann gesetzt und er hat es auch in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Er hat im Mittelfeld viele Räume eng gestellt, Bälle abgefangen. Er ist natürlich auch im Zweikampf immer ein bisschen, manchmal auch grenzwertig dabei, aber da war jetzt gestern nichts Blödes, sondern es ist halt Fußball und da hat er uns ganz gut getan. Ich habe mich natürlich gewundert. Ich hätte ja gedacht, wir spielen mit einem schnellen Stürmer vorne drin. Und überrascht hat uns, dass eigentlich Alexander Esswein im Sturm, gut, der hat auch gegen Lautern schon gespielt, aber er hatte dann Bachmann eher noch mit nach vorne gezogen als zweiten Stürmer. Ja, Bachmann kann eigentlich alles spielen bei uns. Er ist groß, er kann auch Bälle festmachen, hat mich trotzdem gewundert, aber ich sag mal so, die erste halbe Stunde haben wir das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest in der Defensive gemacht. Also da haben wir euch das Leben schon schwer gemacht. Viele Bälle auch abgefangen, wie ich ja schon auch erwähnt habe. Aber nach vorne ging halt dann bei uns auch nicht viel. Besser gesagt, eigentlich gar nichts.
Fand ich auch. Also es ist nach vorne ging wirklich nichts. Also das muss man so leider Gottes so sagen. Ja. Aber hinten war ja, das haben wir ja auch im VDR schon ein bisschen besprochen, dass ihr auf, euer Coach quasi ja auch auf defensive Stabilität und Kompaktheit setzt und quasi dann den Riegel aufsetzt und sagt so, okay, wir lösen dann, falls wir das Ding kriegen, dann versuchen wir das schnell nach vorne zu bringen. Dann ist natürlich schwierig, wenn du dann mit Eswein und Bachmann zwei Spieler hast, die nicht das Tempo haben, um quasi dann zu starten. Aber dafür hattet ihr ja eure Außen, die das ja immer wieder versucht haben. Wir hatten so, also wir, natürlich waren wir dominant, ne? Das müssen wir, wir können nachher nochmal über die Ballbesitzzahlen reden. Ich glaube, es in der ersten halben Stunde waren es, glaube ich, fast 72% oder so. Aber Ballbesitz schießt ja nur entfernt Tore. Bringt ja nichts, wenn du da nichts Produktives, irgendwas Effizientes rausmachst. Ich glaube, die erste richtig sehenswerte Situation war in der 10. Minute, wo Daschner von links reingeflankt hat oder links von links auf Eggestein spielt, der mit dem langen Bein aber nicht mehr richtig drankommt, wo ich dachte so, gut, wenn er jetzt 10 Zentimeter größer wäre, dann hätte er den auch gemacht, aber naja, was soll man sagen? Ja. Wie hast du die Situation so wahrgenommen?
Ja, also ich glaube, ihr hattet in den ersten Viertelstunde hattet ihr zwei oder drei Dinge. Ich glaube, der größte war der von Daschner. Größte Chance, da der auch ein bisschen glücklich da nochmal den Ball kriegt, weil ich glaube, Zirov spielt oder will ihn wegspielen und spielt ihn ihm direkt vor den Fuß und er steht im Prinzip, ich glaube, das war Höhe 11-Meter-Punkt, fast frei vor dem Torwart. Und ich habe ihn eigentlich schon drin gesehen, weil in dem Moment auch gerade da die Jungs vorne ein paar die Fahne gewunken haben und also im Fanblock. Und ich habe dann gedacht, ja gut, das war's. Er war doch nicht drin. Und auch eine gute Aktion, super Parade natürlich von Treves, von unserem Torwart. Ja. Aber eigentlich muss er den machen und dann, wenn er nach 10 Minuten...
Er hat das ja auch richtig gemacht.
Ja.
Er hat es ja auch richtig gemacht, also auf dem schwachen Fuß des Torwarts gezogen. Der Torwart war schon auf dem Weg in die andere Ecke und so. Aber ein wahnsinnig guter Reflex von Treves, muss man ehrlich sagen.
Genau, und wenn da das 1-0 fällt, nach frühes Tor, ich glaube, dann geht das Spiel, dann läuft das Spiel auch ganz anders. Aber danach war ja jetzt von euch auch nicht mehr so richtig Zwingendes, sage ich jetzt einfach mal, dann bis vielleicht dann zu dem Tor in der
8. Ja, ihr hattet sogar, glaube ich, noch
so einen halben Kopfball von,
von
Pela und Eswein oder Zirov, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Stadion, wir standen ja da, also ist ja auf der anderen Seite gewesen, das ist ja auch nicht immer alles genau. Aber das war alles ja eher Kategorie harmlos.
Ja. Und dann kommen wir zum 1-0. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass genau die Kombi funktioniert. Paccarada von links mit einer Flanke aus dem Halbfeld auf dem Elfmeterpunkt, wo Irvein, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter höher springt als Zirov. Ich glaube, wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht ja aus, als ob er fast über einen halben Meter über ihm steht. Das war auch ein wunderschöner Kopfball. Let's call him Irvein, natürlich.
Genau. Ne? Super Flanke natürlich von Paccarada. Ja. Wobei ich sagen muss, Paccarada in der ersten Hälfte ist er mir eher jetzt gar nicht so aufgefallen. Also ich habe ja auch schon viele Spiele jetzt von euch in dieser Saison gesehen und oder auch vor allem in der letzten Runde, da lief ja der komplette Spielaufbau immer viel über ihn. Da fand ich ihn jetzt in der ersten Halbzeit eher, sage ich mal, ein bisschen blass noch. Aber die Flanke war natürlich Weltklasse dann auf Irvein zum 1-0.
Ja, ich glaube einfach, dass wir versucht haben, auch ein bisschen mehr bei rechts zu spielen, dass wir das nicht so linkslastig machen wollten. Hat halt nicht immer gut funktioniert. Wir versuchen immer wieder, das merkt man auch in letzter Zeit, Saliakas mit ins Spiel zu bringen, dessen Flanken natürlich auch bockstark sind. Ja.
Und der hat gestern auch ein richtig gutes Spiel gemacht, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch richtig gut. Also der gefällt mir immer besser. Also der macht echt... wird auch ein guter Spieler werden für uns. Also der entwickelt sich richtig. Der hat ja auch ein bisschen Anpassungsprobleme an die zweite Liga, wie alle neuen Spieler irgendwie, glaube ich, die aus dem Ausland kommen. Das muss man sich ja auch erstmal ein bisschen antun. Genau, dann irgendwie war kurz danach noch dieses fast Eigentor von Zirov nach dem 1-0.
Ja, genau.
Und da habe ich auch gedacht, so, den kann man auch mal so nehmen, ne? Also, junger Mann, das ist...
Ja, da haben wir auch kurz geschwitzt. Ich habe gedacht, so, jetzt aber bloß nichts mehr passieren bis zur Halbzeit und dann mal gucken, neu sortieren. Aber ging dann nochmal gut, dann, Gott sei Dank. Ja.
Genau. Das war es dann auch schon mit der ersten Halbzeit meines Erachtens. Lass uns mal kurz das Fazit für euch ziehen. Wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen von euch?
Ja, also ich glaube, zu Beginn ging unsere Taktik voll auf. Also es war ja zu erwarten, dass wir defensiv auftreten, dass wir euch versuchen, den Spielaufbau zu verhindern. Und ich glaube, in der ersten halben Stunde haben wir das mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel die Chance von Daschner, haben wir das eigentlich auch geschafft, dass wir da euch auch das Leben schwer gemacht haben. Mit dem 1-0 war natürlich, ist diese Taktik dann wieder über den Haufen geschmissen, sage ich mal so. Wobei, man hat kein Aufbäumen von uns gemerkt. Da kommen wir vielleicht auch gleich in der zweiten Halbzeit nochmal mit dazu. Eigentlich habt ihr dann schon angefangen, nach dem 1-0 das Spiel verwaltend nach Hause zu bringen, sage ich jetzt mal so freundlich.
Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Es wurde dann sehr... Dankeschön. Ja, genau. Wer hat dich denn in der ersten Halbzeit von eurer Mannschaft überzeugt?
Ja, ich fand Dribul.
Außer Dreves.
Dreves natürlich, also ich muss auch sagen, Dreves ist wirklich ein richtig klasse Keeper, also für mich auch einer der stärksten der zweiten Liga. Ich glaube, Sandhausen hatte, was Torhüter angeht, hatten wir in den letzten Jahren immer gute Griffe. Riemann war ja bei uns, Schuhen, Darmstadt, jetzt Freisel, der dann ja auch in Schalke gespielt hat, war ja mal eine Zeit lang auch bei uns und jetzt mit Dreves haben wir auch wirklich einen richtig guten Torwart und der hat uns schon den ein oder anderen Punkt gerettet. Aber ich glaube, in der ersten Hälfte haben unsere Sechser, Papela und Dribul, glaube ich, mit am besten gefallen, weil die hatten auch das richtig gut versucht zu organisieren, dass euer Spielaufbau gut verschoben, viele Bälle im Mittelfeld geholt, ihr habt viel auch über die Mitte gespielt und da haben wir euch ein oder das andere Mal den Konter oder den Angriff gut unterbinden können und deswegen würde ich jetzt sagen, erste Halbzeit Dribul und Papela.
Ja, von Babela ist mir auch wieder aufgefallen. Also Tribul über seine Körperlichkeit, der auch rigoros durchgegriffen hat. Aber Babela auch dann, wenn das Spiel gestaltet werden musste, dann war das sein Job, ne? Und dann versuchen immer das den Kinsombi die Wege frei zu halten und so. Ne? Das hat er echt richtig gut gemacht. Gut. Jemand, der leistungsmäßig richtig abfiel bei euch? Außer es war, indem man nicht gesehen hat, fand ich. Irgendwie so,
das ist natürlich, Stürmer haben es in Sandhausen natürlich auch immer schwer, muss man natürlich auch sagen, weil wenn du vom Mittelfeld keine Bälle bekommst, dann bist du auf dich alleine gestellt. Da hat er ja mal, Eswein ist dann eher auf links oder rechts außen, hat dann Bälle auch mal gehalten oder versucht reinzuspielen. Aber er ist dann oft auch ein bisschen, eigentlich hat er Erfahrung und es hat ja auch schon viele Bundesligaspiele auf dem Buckel. Aber so richtig hat er jetzt da in Sandhausen auch noch nicht zeigen können, warum er das hat, sage ich mal so. Ja. Und ich bin jetzt, hört man vielleicht, wir sind nicht der größte Fan von ihm, aber insgesamt sind Stürmer natürlich beim SV Sandhausen vorne momentan auch arme Schweine.
Ja, stimmt schon ein bisschen. Ich meine, wenn man sich eure Offensivaktionen im Spiel anguckt, das waren jetzt, glaube ich, 3 oder 4 oder 5. Wo die halt wirklich aufs Tor kamen. Das war jetzt auch nicht, dass ich meine, dann, davon hatte Kinsombi 2, glaube ich.
Ja.
Das ist dann halt auch schon klar, wo da die Richtung hingeht. Aber dann kommen wir mal in die zweite Hälfte.
Ja.
Ich verspreche mich heute echt ein bisschen häufig. Dabei trinke ich nur Wasser. Ach Gott. Kommen wir mal zur zweiten Hälfte. Keine Wechsel zur Halbzeitpause. Ich glaube, die erste wichtige Situation war in der 58. Minute, wo Pacarada vom linken Strafraumeck abzieht und Dreves zieht da die Faust noch hoch und klärt zur Ecke. Das war schon nicht schlecht gemacht, also wieder von beiden. Dann kommt Saliakas, von der eben angesprochene, mit einem Schuss an den Pfosten. Amenido dilettiert bei einem Fallrückzieher am Ende. Puh, ja. Und dann passiert irgendwie lange nichts.
Hatte genau, ich das Gefühl. Also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, die ersten 20 Minuten oder 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit war so mit das Schwächste, was der SV Sandhausen seit langem abgeliefert hat. Sorry, also das ist, wir haben im Blog auch gedacht, sag mal, du liegst hier 1-0 hinten und es passiert, es kommt von außen auch kein Impuls. Mhm. Und das war, da hast du jetzt eigentlich, und wie ich es schon gesagt habe, ihr hattet dann ja die paar Chancen, Schuss Paccarada, der Pfostenschuss, die ja doch dann auch klare Dinger sind. Und wir haben eigentlich jederzeit damit gerechnet, jetzt fällt das Zweite und dann ist das Ding sowieso gelaufen. Und waren eigentlich schon viele Leute da richtig frustriert, weil die Leistung echt sehr bescheiden war von Sandhausen zu dem Zeitpunkt. Und Gott sei Dank hat es unser Trainer aber auch gemerkt und er hat was gemacht, was sehr, sehr untypisch für ihn ist. Normalerweise wechselt Alois Schwarz so ab 75. Minute aufwärts. Also, und er hat dann, glaube ich, weiß es gar nicht, wann es genau war, aber es war deutlich früher und hat dann gleich drei Leute gewechselt. Und das war dann vielleicht so ein bisschen das Hallo wach. Also ich mag jetzt nicht sagen, dass wir danach richtig stark gespielt haben, aber du hast auf jeden Fall gemerkt, es war wieder ein bisschen neuer Schwung. Gerade Christian Kinsombi, das so ein bisschen ein Wirbler ist, der reinkam. Pulgrab ist auch einer, der im Prinzip normalerweise sich 90 Minuten aufreißt, rennt und ackert. Und dazu noch mit Suku, der reinkam, der eigentlich ein technisch beschlagener, guter Spieler ist, der Ball auch halten kann. Das hat uns gut getan, sage ich mal so, ohne dass wir jetzt natürlich richtig stark wurden, aber trotzdem hat sich unser Spiel leicht verändert und wir hatten auch wieder ein bisschen mehr Zug nach vorne.
Ja, fand ich auch. Vor allem bei uns trat so eine Nachlässigkeit auch so ein bisschen da rein. Das war nicht mehr das ist mir die ganze Saison schon so ein bisschen aufgefallen, dass wir so, das ist sicherlich kein konditionelles Thema, sondern eher so eine Konzentrationsfrage, dass ja, wir.
Ich glaube, ihr habt, einmal haben wir euch eingelullt, also wir haben ja jetzt euch nicht so richtig gefordert, sage ich mal, lange Zeit, gerade zu Beginn der zweiten Hälfte. Dann hattet ihr natürlich da spielen können, Doppelpass, Hacke, Spitze, 1-2-3 und das hat dann auch ein bisschen verleidet. Dann gingen aber die Chancen nicht rein, die ihr hattet, die paar Dinger und trotzdem war wahrscheinlich, hat sich im Kopf schon festgesetzt, da passiert nichts mehr, das Spiel haben wir eh in der Tasche und das sind halt aber dann die gefährlichen Momente und manchmal kann eine Situation sowas dann ja auch kippen, was dann etwas später ja passiert ist.
Ja, das war irgendwie für mich irgendwie so dieses Abseitstor, was ihr hattet, ja, wo wir da haben wir gesagt, das war so diese erste Situation.
Das war eigentlich ein Hallo wach, ja, aber.
Musst du eigentlich nochmal wach werden, genau. Und du kannst hier nicht mit 90% das Spiel über die Runden schaukeln. Das geht einfach nicht. Du musst immer 100% geben, sonst schaffen wir das nicht. Das ist auch das, was Timo Schulz ständig in den PKs gesagt hat. Ja, also du kannst nicht einfach nur das Ding abschenken. Also meinen, dass du dich hier mit einer 0815 Einstellung hinkommen kannst. Wir müssen immer 100% geben und das haben wir dann nicht gemacht. War nicht konzentriert genug. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Den torgefährlichsten Spieler von Sandhausen lassen wir bei einer Freistoß von, wer war das? Okorochi,
ja.
Ja, genau. Der spielte den auf rechts raus. Sirov kam an den Ball, chippte den nochmal in den Fünfer, wo dann, ich glaube, ich weiß nicht mehr.
Irvine hieß es, glaube ich. Ich habe es auch nicht gesehen. Verlängert nochmal, ja.
Ja, Irvine oder Medic, einer von beiden. Ne? So hat ihn auch irgendwie noch verlängert. Und hinten steht dann der torgefährlichste Spieler von Sandhausen und braucht nur noch Danke sagen.
Der Fuß steht schon bereit, der muss nur noch reinschieben. Ja. Und also wie du sagst, eigentlich war das fast eine Kopie von dem Freistoß 2 Minuten zuvor, wo es ja dann noch abseits war, als Dumitsch den Ball dann zum 1-1 oder erstmal zum Tor eingeschossen hat. Und das sind natürlich aber halt auch das klassische Spiel von Sandhausen, weil durch einen Standard, Freistoß, Eckball, hast du immer mal die Chance, vorne was zu machen. Und wir haben ja auch dann gerade jetzt kopfballmäßig, gut, es waren jetzt keine Kopfbälle, aber Zirov, Dumic, die sind ja beide auch mit vorne dabei. Und es war wirklich fast die gleiche Position, der zweite Freistoß. Klar, der war dann erstmal draußen, Zirov hat ihn nochmal reingebracht, aber auf einmal stand es 1-1 und ganz ehrlich, wir wussten nicht warum, aber der Ball war drin und gut.
Du wusste keiner. Wusste keiner, warum.
Ja.
Naja, weißt du, das, was ich da dann in der Mannschaft immer wieder anrechnen muss, dass sie versucht, danach zurückzukommen und versucht, und du hast halt gemerkt, jetzt ist das Spiel wieder offener. Ihr kam zu einer Chance.
Es war da mal kurze dann, Zeit ein richtiges Fußballspiel, weil hatte dann wieder gedrückt. Wir hatten dann aber auch noch ein, zwei Konter und da war es dann gerade, da hätte es in beide Richtungen auch nochmal fallen können, das Tor.
Ja, genau. Und, der Christian Kinsommi hatte dann nochmal eine Riesenchance.
Schusschance, die Vasil durch die Hände kurz hat laufen lassen gegen Pfosten.
Ja, genau. Und dann kamen die Zander-Festspiele, würde ich mal fast sagen. 86. Minute nach einer Ecke am langen Pfosten knapp drüber. Und dann nochmal in der 97. Minute, wo er auch nochmal
da rutscht er weg dann am Schluss.
Ja, genau. Ja. Also ganz knapp. Weiß ich nicht. War schon echt knappes. Also verdient wäre es schon gewesen, dass wir gewinnen, weil irgendwie, wenn ich mir das jetzt nochmal durchlese, 25 zu 7 Torschütze, 628 zu 277 gespielten Pässen, 11 zu 1 Ecken und natürlich mehr Ballbesitz, klar, weil ihr ja per se kein Ballbesitz wollt, das war ja schon von vornherein klar. Aber am Ende trifft Kinsommi vorne und wir legen keinen zweiten Treffer nach. Ganz einfach. Tim hat das so schön, hat das in einen schönen Tweet gepackt, irgendwie, dass das ein Beweisgrund Nummer 8 ist, dass uns vorne die Durchschlagskraft fehlt. Und das stimmt einfach so.
Das trifft aber genauso gut auf den SV Sandhausen zu. Also,
ja, aber das stimmt schon, ja.
Ja, also, natürlich.
Ihr habt Testcode auch nicht ersetzen können, ne?
Genau, ja. Und das ist halt auch so. Wir hatten, wie du es gerade ansprichst, Ballbesitz ist nie so unsere Stärke in der Statistik. Aber den wenigen Ballbesitz oder die wenigen Chancen, die wir haben, da musst du dann halt eins machen. Und gestern haben wir es Gott sei Dank dann irgendwie gemacht oder geschafft. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht warum, aber er war halt drin. Das hat uns in der Rückrunde so ausgezeichnet. Da war dann halt mal ein Testrot richtig gestanden und die wenigen Chancen, die du hast, dann drückst du dein Tor und dann holst du die Dinger. Und das ist momentan gerade schwierig, auch beim SV Sandhausen.
Genau. Ihr spielt jetzt am nächsten Freitag gegen Hannover?
Gegen HSV, ja. Also den anderen HSV.
Ja, genau. Achse des Blöden, Teil 2. Was braucht es, um gegen die Mannschaft von der Leine, die aus 5 Spielen 13 Punkte holte, zu bestehen? Weil die haben ja gerade einen Lauf.
Die haben einen Lauf, die haben jetzt auch nur unentschieden gespielt am Wochenende gegen Braunschweig. Also mal gucken, ob das bei denen jetzt erstmal auch erstmal ein Knick war oder wie auch immer. Meine Hoffnung ist diesmal die Statistik, weil Hannover hat in Sandhausen noch nie gewonnen. Und es hört sich so ein bisschen blöd an, aber die liegen uns vielleicht zu Hause und ich hoffe halt auch, dass wir zu Hause nicht ganz nur so defensiv denken wie jetzt am Sonntag in St. Pauli oder auf St. Pauli, sondern dass wir halt auch eine gute Mischung finden. Ich hoffe, dass Tribul fit ist, ganz spielen kann. Ich hoffe auch, dass vielleicht auch mal ein Dickmeier oder vielleicht auch Ademi als Stürmer vorne mal wieder zur Verfügung steht, dass wir da noch ein paar Optionen haben. Und ich würde auch wieder Christian Kinsommi in die Startelf tun, im Gegensatz zu Philipp Ochs, der mich jetzt gestern auch nicht so begeistert hat. Und dann versuchen wir wieder ein unbequemer Zweitligist gegenüber Hannover zu sein und zu Hause zu punkten, weil wäre auch für uns wichtig, wieder zu punkten, weil die Mannschaften hinten dran haben auch einige gepunktet. Das wird hinten auch immer enger. Und ich möchte ja mindestens 3 Mannschaften am Ende der Saison hinter mir haben.
Ja, da muss Alois Schwarz aber noch einiges nach vorne tun, sonst wäre das alles nichts.
Das ist richtig.
Muss ich mal so sagen. Also wenn das weiterhin so harmlos bleibt, was ihr da abliefert, dann
wird's echt. Ja, aber wir haben immerhin unseren ersten Auswärtspunkt dieses Jahr in der Saison auf St. Pauli geholt. Jetzt ist
Das will ich jetzt sagen, das ist jetzt kein Ruhmesblatt gegen uns.
Ja, zu Zu Hause war da bisher ja nicht schlecht. Ja. Ich glaube, wir haben noch nicht verloren, oder? Also zwei gewonnen.
Ja, aber wir haben ja auch gegen euch nicht verloren. Also ja, ist richtig, das bleibt ja so.
Ja, also das wäre, also wenn wir das doch gewonnen hätten, das wäre, glaube ich, vermessen gewesen. Aber ja, so ist es auch manchmal im Fußball. Du spielst 90 Minuten auf ein Tor, die anderen schießen, die anderen machen ihn rein und dann verlierst du. Das ist Fußball.
Ja, leider Gottes. Das war es eigentlich schon zum Spiel, würde ich sagen. Wir spielen am Sonntag auswärts gegen den Jan aus Regensburg. Das VDS dazu kommt von Luca, soll am Donnerstag erscheinen. Ich lasse dich natürlich jetzt nicht gehen, und wenn du nicht noch, wenn du noch so letzte glorreiche Worte hast, Stefan.
Ach, ich sag's mal so, ich war ja schon seit Samstag auf St. Pauli. Das Außenrum ist manchmal schöner als das Spiel selbst und so war es gestern auch. Also natürlich, der Punkt, den nehmen wir mit, aber so richtig gefreut oder es fiel auch mir schwer. Aber ich habe das Wochenende in Hamburg und auf St. Pauli trotzdem genossen. Immer schön bei euch.
Das freut mich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Stefan, und die Zeit, die du dir genommen hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann im Oktober zum Derby wieder. Bleibt bis dahin gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.